erinnert ihr euch noch an heute vor einem Jahr? Heute vor einem Jahr war der Tag, wo wir am Morgen verwacht sind, unser Smartphone angeschaut haben und gesehen haben, dass Krieg ist in Europa. Ich glaube, wir können sagen, dass das Jahr Europa verändert hat und es hat auch die Schweizer Politik massiv geprägt. Es ist eigentlich wahnsinnig viel passiert in diesem Jahr für Schweizer Verhältnisse. Und darüber reden wir heute im Politbüro, am Politik-Podcast von der Redaktion Tamedia. Wir wollen wissen, was der Krieg in der Ukraine mit unseren, bitteren Schweizer Parteien gemacht hat. Und vielleicht auch, was der Krieg jetzt im Wahljahr noch für Folgen wird haben. Doch zuerst eine Meldung in eigener Sache, weil verändert ist auch heute das Politbüro. In der letzten Woche haben wir hier mit grossen Schmerzen unser langjähriges Mitglied, den Christoph Lenz, verabschiedet. Und wir haben ein neues Mitglied angekündigt. Alle Kremologen im politmedialen Komplex der Schweiz haben seither gerätselt, wer das neue Mitglied wird sein. Wir haben ja nur verraten, dass es die knarzigste Stimme hat seit der FDP-Fraktionschefin Gabi Huber. Auch an der Falkenstrasse hat man gerätselt und wir können jetzt an die Adresse das Rätsel lösen. Es ist der Fabian Renz, Bundeshauschef der Redaktion Tamedia, ein sehr erfahrener Beobachter der Bundespolitik. Und ja, herzlich willkommen, Fabian, bei uns.
Hallo Markus, ganz herzlichen Dank für die Aufnahme in die illustre Runde. Und ich fühle mich natürlich geehrt durch den Vergleich mit der Gabi Huber.
Das ist eine Ehre für jeden Mann und jede Frau. In Zürich ist heute Jacqueline Büchi zugeschaltet. Herzlich willkommen auch dir, Jacqueline.
Hallo miteinander.
Der Fabian und ich sitzen heute in Bern. Mein Name ist Markus Häfliger und ich stehe heute vor einer eigentlich unlösbaren Aufgabe. Ich versuche, unseren Star-Moderator, den Philipp Loser, zu ersetzen, denn auch eine BR hat ab und zu mal Ferien. Ein Gruß ins Wallis, Philipp. Und all unseren Fans, die jetzt schon am Politbüro treu künden, kann ich versprechen, ab der nächsten Ausgabe ist der Philipp wieder da. Jacqueline, Fabian, der Krieg ist klar, er hat uns alle beschäftigt. Aber wenn ihr jetzt nicht auf die Ukraine schaut, sondern aufs Bundeshaus, auf die Schweizer Politik, welches Ereignis ist euch aus dem ersten Kriegsjahr am stärksten in Erinnerung geblieben?
Was mir am stärksten eingefahren ist, ist das kollektive Erstaunen am Morgen nach dem Kriegsausbruch und in diesem Zusammenhang vielleicht das Interview, das der Armeechef Thomas Süssli in unserer Zeitung gegeben hat, ein paar Tage später. Er hat dort drin erzählt, wie er in der Nacht auf den 24. Februar mehr oder weniger zufällig ganz früh am Morgen aufgewacht ist und auf Twitter gegangen ist am Handy. Und dann dort gesehen hat, ui, Russland hat gerade die Ukraine angegriffen. Und dass er völlig fassungslos war und überhaupt nicht damit gerechnet hat. Er hat das nachher gesagt, also er hat sich geirrt, er hätte das nie für möglich gehalten. Und ich habe die Vorstellung einfach so skurril gefunden, dass beim Schweizer Armeechef nicht irgendein Alarm losgeht oder der sonstig nicht von seinen Leuten informiert wird, sondern dass der das zufällig im Internet entdeckt. Und ich finde, das zeigt exemplarisch, wie wir eigentlich alle überrascht worden sind und eben sogar Leute, die in den Tagen vorher auf Einschätzungen vom Geheimdienst können zurückgreifen können. Also es ist einfach, ja, wir sind wirklich in einer anderen Welt verwacht.
Ist vielleicht noch gut, ist der Angriff damals nicht der Schweiz gegolten in dem Moment. Fabian, dein Schlüsselmoment.
Mir ist am stärksten die relativ krude Kommunikation vom Bundesrat in Erinnerung geblieben in den ersten Kriegstagen. Also man hat sich wahnsinnig schwer getan, da eine Linie zu finden zu den Sanktionen, wie sich die Schweiz zu diesen Massnahmen soll positionieren, wo die Europäische Union insbesondere gegen Russland ergriffen hat. Es hat da so ganz eine denkwürdige Medienkonferenz gegeben, relativ, ja, ich glaube, es sind nur ein paar Stunden nach Kriegsausbruch gewesen, wo der damalige Bundespräsident Cassis zuerst vor die Medien getreten ist und ein Statement abgelesen hat, das niemand so richtig verstanden hat. Und dann hat er sich entfernt aus dem Saal, man hat keine Fragen mehr können stellen. Es ist dann eine Reihe von Bundesbeamten dort geblieben, die die Fragen der Medienschaffenden beantwortet haben oder beantworten hätten sollen. Und das haben sie nicht geschafft, weil man hat so eine komische Slalomkurve versucht zu fahren zwischen der Übernahme der Sanktionen und Verhinderung der Umgehung der Sanktionen. Und es war nicht sinnvoll zu kommunizieren, was man dort zunächst beschlossen hat. Und es hat dann effektiv ein paar Tage gedauert, bis sich der Bundesrat hat können durchringen, wenigstens das Gross von den EU-Sanktionen zu übernehmen. Und das ist so der Moment, wo mir noch lange wird bleiben. So das sehr wirre Narrativ, das unsere Regierung da in der ersten Stunde nach Kriegsausbruch verbreitet hat.
Ich würde gerne selber noch etwas ergänzen, was mir wirklich eingefahren ist. Die absolut krasse Trendwende, die wir in der Sicherheitspolitik erlebt haben, oder? In den letzten Jahrzehnten ist es immer darum gegangen, vielleicht das Armeebudget knapp zu halten. Es ist in der Tendenz gesunken und dann innerhalb von Wochen hat das Parlament da eine fundamentale Kehrtwende angelegt und hat irgendeine Erhöhung um mehrere Milliarden bis 2030 beschlossen. Also das ist für mich auch noch so ein weiteres Schlüsselelement. Wenn wir ganz grundsätzlich euch schnell die Frage stellen, hat der Krieg eigentlich, eben, er ist weit weg von der Schweiz auf den Karten und trotzdem hat er massive Auswirkungen gehabt, auch auf die Schweiz. Hat er auch irgendwie das Land ein bisschen verändert oder vielleicht wie unsere Politik funktioniert, wie wir regiert werden? Oder ist trotz allem die schweizerische Beharrlichkeit grösser als solche weltpolitische Umwälzungen?
Also wenn wir es rein institutionell anschauen, dann würde ich sagen, der Einfluss vor Corona-Pandemie, der ist natürlich ungleich grösser gewesen, oder? Also dort haben wir, wie wir alle wissen, für eine Zeit lang wirklich Ausnahmezustand gehabt. Der Bundesrat, der massiv viel mehr Macht auf sich vereinigt hat, das Parlament, das fast ausgeschaltet war, dann immer das Kompetenzgerangel oder das Hin- und Hergeschieben von Verantwortung zwischen Bund und Kanton. Ich meine, so etwas haben wir jetzt hier im Fall vom Ukraine-Krieg nicht. Aber ich meine, du hast es schon angesprochen, es hat natürlich schon der ganze Diskussion um Sicherheit und Neutralität einen grundlegend neuen Impuls gegeben, der, denke ich, lang anhalten wird. Mit den Nachwirkungen von dem werden wir uns noch lange beschäftigen.
Ich sehe das ähnlich und vielleicht in Ergänzung dazu, wenn man die Parteien anschaut, auf die Einzelnen können wir ja vielleicht noch sprechen, aber dort hat man schon gesehen, wie der Krieg gewisse Parteien ermöglicht hat, ihr Profil zu schärfen und bei anderen haben sich neue Gräben aufgetan. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ist das Ereignis ja schon so ein Epochenbruch gewesen und eben, wie schon gesagt, hat niemand mit so einem Angriffskrieg im 21. Jahrhundert gerechnet. Und das heisst in der Folge, dass Parteien nicht einfach auf ihre bewährten Rezepte und Denkschablonen haben können zurückgreifen. Man hat sich wirklich neu müssen sortieren. Also natürlich tangiert der Konflikt ganz viele Themenfelder, die die Parteien auch sonst beackern. Über Waffenexport, Umgang mit Geflüchteten, Neutralitätspolitik und so weiter. Aber plötzlich sind gewisse von diesen Positionen halt ein bisschen in einem Konflikt zueinander gestanden. Und der Krieg hat dann die Parteien gezwungen, in Kategorien zu denken, was vorher nicht haben müssen denken, eben ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen.
Du gibst wirklich Stichwort für die Diskussion, dass wenn wir wirklich jetzt ein bisschen schauen, wer hat müssen quasi out of the box denken, wer hat sich profiliert, wer vielleicht weniger. Fangen wir vielleicht bei der grössten Partei an, der SVP. Die SVP sagt seit Monaten, jetzt seit fast einem Jahr, der Bundesrat habe die Neutralität gebrochen mit der Übernahme von diesen Sanktionen. Wie habt ihr die Partei erlebt jetzt in diesem Jahr? Wie hat sie reagiert auf den Krieg?
Die SVP ist von mir aus gesehen insofern ein bisschen Spezialfall, als sie wahrscheinlich die einzige Partei oder sicher die einzige grössere Partei in der Schweiz ist, die einen namhaften Anteil an Putin-Sympathisanten in ihren Reihen hat. Also es gibt da sehr prominente Wortführer, sehr lautstarke Wortführer von dem Putin-freundlichen Lager. Denken an Andreas Klarner oder an Roger Köppel. Und die, ja, ich weiss nicht, ob es eine Minderheit, zahlenkräftige Minderheit ist oder vielleicht sogar die Mehrheit innerhalb der Partei. Jedenfalls die Gruppe von Putin-Versteher, die scheint mir, die haben den Diskurs innerhalb der SVP relativ stark geprägt. Und zusammen mit der altbekannten neutralitätspolitischen Doktrin von SVP hat das dazu geführt, dass die Partei vielleicht die ja am stärksten abweichende Position jetzt innerhalb der Schweizer Parteienlandschaft vertreten und wenn man so will jetzt eine sehr profilierte Positionierung können vornehmen. Also sie beharrt auf einer sehr strikten Auslegung von Neutralität. Sie ist dagegen, dass die Schweiz sich auf die Seite der Ukraine schlägt, dass man sich den Sanktionen gegen Russland anschließt. Inwiefern ihr das nützt oder schadet, wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Man hat es gesehen bei den Zürcher Wahlen, sie haben ein bisschen zulegen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also vermutlich ist es nicht so, dass das Kräftegleichgewicht in der Politik jetzt nachhaltig durcheinander bringt, aber in dem Sinn eine Gelegenheit, wenn man so will, zur Profilierung, die aber auch gewisse Schwierigkeiten für die Partei mit sich bringt, weil man sieht es jetzt gerade so bei der Diskussion um Waffenausfuhr, wir kommen vielleicht noch darauf zu reden, da geraten sie auch ein bisschen in Konflikt mit ihren eigenen bisherigen Positionen.
Zu dem Putin-freundlichen Flügel in der SVP, den du vorher angesprochen hast. Ich weiss nicht, ob es noch neuere Zahlen gibt, aber ich erinnere mich daran, dass es ganz am Anfang nach Kriegsausbruch, wenige Wochen nachher, glaube ich, eine Umfrage gegeben hat von unserer Redaktion, die repräsentativ war. Und dort hat man tatsächlich gesehen, dass sich die SVP-Basis in dieser Frage ganz anders verhält als die Wählerschaft von allen anderen Parteien. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es dort 40%, die gesagt haben, sie können das mehr oder weniger nachvollziehen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Behaftet mich nicht auf die Formulierung, aber so sinngemäss. Und 6%, die wirklich offen und explizit mit dem Putin sympathisieren. Also das sind wirklich ganz, ganz andere Werte gewesen als bei allen anderen Parteien. Es hat ja am Tag des Kriegsausbruchs auch Wortmeldungen gegeben von einzelnen Mitgliedern der Partei, die sehr pro-russisch eingestellt sind. Ich denke auch an Yvette Estermann zum Beispiel. Sie hat...
Luzerner Nationalrätin.
Genau, Luzerner Nationalrätin. Sie hat an diesem Tag gesagt, ja, was in der Ukraine passiert, das sei traurig, aber nachvollziehbar und für sie trage der Westen die Verantwortung dafür. Also sie hat sich dort sehr, sehr eindeutig positioniert, auch nach dieser Invasion noch.
Du hast vorher gesagt, die Gruppe, die wirklich explizit pro-Putin ist, ist trotzdem auch in der SVP eine relativ kleine Minderheit. Was in der SVP auffällt, dass ja der Roger Köppel, Nationalrat und Chefredakteur von der Weltwoche, wahrscheinlich die Stimme in der Schweiz ist, die am stärksten am Westen die Schuld gibt, die sich am stärksten für pro-russische Stimmen auch die transportiert und die Argumentation auch transportiert. Redet er denn für die Partei, der Köppel? Wie nehmt ihr das wahr, seine Rolle?
Also ich nehme den Roger Köppel ganz grundsätzlich so wahr, dass er vor allem für sich selber redet. Also ich glaube, Roger Köppel hat eine Mission und die heisst Roger Köppel, ist ein bisschen mein Eindruck. Also seine ganzen Verlautbarungen, die sind, sofern ich Kenntnis davon habe, im Normalfall nicht breit abgesprochen oder vorbesprochen mit der SVP. Die andere Frage ist natürlich ein bisschen, wie er Diskussionen oder die Meinungen innerhalb von SVP prägt oder also die Weltwoche ist ein Organ mit einem gewissen Einfluss auf die Meinungsbildung innerhalb von SVP. Vielleicht nicht mehr so stark wie auch schon, aber doch immer noch von einem gewissen Gewicht. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, trotz der Äußerung von Yvette Estermann, die du zitiert hast, Jacqueline, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch hat man auch in der SVP so eine gewisse Scheuch gehabt, jetzt den Angriff allzu offen zu rechtfertigen. Und der Köppel hat mit seiner sehr offensiven, Putin-freundlichen Kommunikation wie auch die Scheu ein bisschen abgebaut, um da eben eine gewisse Schuldumkehr zu machen, um dem Westen die Schuld zu geben, um den Putin in Schutz zu nehmen. Also die Stimmen innerhalb der SVP, die dürfte er bestärkt haben.
Aber man muss schon sagen, also offiziell fährt die Partei einen anderen Kurs. Also sie würde das... bis auf wenige Ausnahmen, aber die Parteileitung, die sagt das in der Öffentlichkeit ja nicht so. Und ich glaube, es gibt auch beide Bewegungen. Es ist sicher das, was du gesagt hast, dass er den Flügel, dass er den stärkt. Es gibt sicher auch eben einen gewissen Anteil von SVP-Wählern, wo die Einstellung teilen vom Roger Köppel. Gleichzeitig hat man aber vor allem in der ersten Phase vom Krieg schon auch gehört, dass es in den Kantonalsektionen teilweise ein bisschen gerumpelt hat. Also, dass man der Meinung war, der Roger Köppel hilft jetzt der Sache von dieser Partei gerade gar nicht und am Image mit dem, was er da erzählt in seinem Weltwochen-Daily. Auch der Andreas Glarner hat dort einen Artikel geschrieben in der Schweizer Zeit, wo er am besten die Schuld gegeben hat für den Angriff auf die Ukraine. Und dort hat man nachher auch können lesen, dass das zu Verwerfungen geführt hätte innerhalb von der Kantonalsektion. Aber es ist schon eben, wenn man sich so zu Gemüt führt, was der Roger Köppel da erzählt, damit in seinem Videoblog oder auch schreibt, wenn wir erinnern uns am Tag vom Kriegsausbruch, hat er so ein bisschen darüber fabuliert in der Weltwoche, ob der Putin vielleicht der heilsame Schock sei, wo der verweichlichte, woke Westen wieder zur Vernunft bringt und so. Ja, und ein paar Monate später hat er einen langen Text geschrieben mit dem Titel «Bekenntnisse eines Russlandverstehers». Also dort gibt es nicht viel Relativierung. Und da bewirtschaftet er eben wahrscheinlich ein Wählersegment, das es gibt, wo man weiss, also in verschiedenen Telegram-Kanälen oder auch in den Untiefen vom Internet, da gibt's doch wahrscheinlich eine Anzahl Menschen, die nicht vernachlässigbar ist, wo so tickt und wo auch in diesen Echo-Kammern sehr stark auf das anspricht und applaudiert. Und ich gebe dir recht, Fabian, der Roger Köppel spricht und politisiert vor allem für sich selber, aber ich glaube, er spricht auch sehr stark eben so die Leute in dieser Echo-Kammer an und kommt von denen auch wahnsinnig viel Applaus über.
Vielleicht noch ein Punkt zu der SVP, dann gehen wir dann, müssen wir dann weitergehen. Einfach, die SVP ist ja die einzige Partei, die seit Kriegsausbruch eine Volksinitiative lanciert hat, die direkt mit dem durch den Krieg provoziert worden ist. Das ist eine Neutralitätsinitiative. Vielleicht ganz kurz, Jacqueline, was will die genau?
Die Initiative will die immerwährende und bewaffnete Neutralität in die Verfassung schreiben. Das heisst, die Schweiz darf die kein Militär- oder Verteidigungsbündnis beitreten. Ausgenommen wäre eine Zusammenarbeit mit solchen Bündnissen im Fall von einem direkten militärischen Angriff auf die Schweiz. Und was aber auch noch eine wichtige Konsequenz natürlich wäre, die Schweiz würde nicht militärische Zwangsmassnahmen gegen kriegsführende Staaten untersagt. Das heisst, sie dürfte sich nicht an Sanktionen beteiligen und auch selber keine Sanktionen treffen. Das würde zum Beispiel so Sanktionen betreffen wie die von der EU nach dem Angriff auf die Ukraine gegen Russland. Die die Schweiz übernommen hat, dürfte sie in Zukunft also gemäss Initiativen nicht mehr übernehmen.
Fabian, vielleicht eine kurze Bewertung von dieser Initiative. Der Christoph Blocher ist ja, er ist 82, aber er ist da immer noch die treibende Kraft, auch hinter dieser Initiative. Er ist der die Idee hatte, der das lanciert hat. Er sagt ja, mit dem tun wir die traditionelle Vorstellung von der Neutralität, wo die anderen Parteien jetzt da in Kübel gerührt haben, wieder in der Verfassung installieren. Andere Kritiker sagen, er gehe hinter etwas zurück. Also er will eine Neutralität einführen, die es so gar nie gäbe in der Schweiz. So wie in Studieninitiative war, wie verortest du die so politisch, ganz kurz?
Ja, also du hast es ja in einem schönen Artikel diese Woche aufgezeigt. Die Schweiz war nie so vollkommen neutral gewesen, wie sie sich gegen aussen gerne gibt. Also man hat sich in der Phase des Kalten Krieges auch Sanktionen gegen kommunistische Staaten angeschlossen. Man hat auch schon während dem Zweiten Weltkrieg immer geschaut, dass man sich mit dieser militärischen Partei, die gerade jeweils die Oberhand hat, einigermaßen gut stellt und hat ihnen auch geholfen. Also so gesehen, es macht ein bisschen musealen Eindruck, oder wenn man sagt, wir stellen jetzt hier einen früheren Idealzustand wieder her. Aber man muss schon sagen, ich meine, wenn die Initiative durchkommt, dann ist sie relativ strikt. Also die Initiative ist eindeutig. Mit uns der SVP hat auch schon Initiativen lanciert, die so von Stossrichtung und Auswirkungen her weniger klar festzumachen gewesen sind. Aber die ist doch relativ eindeutig. Also ich meine, die Sanktionen, Jacqueline hat es gesagt, Sanktionen gegen Russland, die werden so nicht mehr möglich. Es wäre sicher jede weitere Annäherung an die NATO unterbunden. So gesehen, ja, man weiss, was man hat und das wird eine interessante Diskussion.
Also, fassen wir zusammen. Die SVP klagt über einen behaupteten Neutralitätsbruch vom Bundesrat und die zweitgrösste Partei, wo wir jetzt darüber reden, die SP, ich glaube, die leidet vor allem ein bisschen an dem Krieg. Oder wie seht ihr das?
Ja, das könnte man so zusammenfassen. Das hat man in den letzten Tagen relativ stark gesehen, am Beispiel von der Frage nach dem Waffenexport. Da geht es ja darum, ob Waffen aus Schweizer Produktion weitergegeben werden von anderen Ländern. Und dort ist die SP ein bisschen gespalten in zwei Flügel. Man könnte einen pazifistischen und einen Realo-Flügel sagen, wenn man so will. Und zumindest ein wesentlicher Teil von der SP-Fraktion ist am vergangenen Wochenende noch der Meinung gewesen, dass man das bestehende Kriegsmaterialgesetz oder das, was erst vor kurzem verschärft wurde, ist noch, dass man das auf keinen Fall jetzt wieder aufweichen darf, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Jetzt in den letzten Tagen ist ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Dann hat die SP Hand geboten für einen Kompromiss mit der FDP, wo so eine Aufweichung unter bestimmten Bedingungen doch möglich wäre. Und der Konflikt, den ja die Partei hat, und sie ist auch nicht die Einzige, die in diesem Bereich einen Konflikt hat, ist, dass sie einerseits eben die pazifistischen Prinzipien hat und denen gern treu bleiben würde. Und gleichzeitig geht es halt jetzt da eben um grössere Fragen oder um andere Fragen. Je nach Framing könnte man sagen, es geht darum, die Freiheit vom Westen in der Ukraine zu verteidigen. Und wenn man die zwei Sachen gegeneinander abwägt, dann wird es halt recht schnell recht ungemütlich für die Partei.
Der Cedric Wermuth hat die Woche auf Twitter geschrieben, der Co-Parteipräsident: Ich gebe zu, ich habe in Sachen Wiederausfuhren von Schweizer Munition einen politischen Weg hinter mir. Also, Fabian, offenbar hat es da wirklich auch gewisse Korrekturen gebraucht. Was ist denn aus deiner Sicht? Du bist ja ein bisschen das historische Gewissen auch von unserer Bundeshausredaktion und ein bisschen auch der Philosoph in unserer Bundeshausredaktion, der Parteienphilosoph ein bisschen. Was ist für die SP so schwierig in dieser Debatte?
Ja, also das Verhältnis von SP und von der Linken allgemein so zu einem sehr weit gefasster Pazifismus, das ist schon immer ambivalent gewesen. Also es hat vor 15 Jahren mal eine ganz interessante Diskussion im Nationalrat gegeben. Und zwar ist es da um die Rehabilitierung von der Schweizer gegangen, die im Spanischen Bürgerkrieg von 1936 gekämpft haben. Also 1936, da hat das faschistische Militärregime vom General Franco einen Krieg geführt gegen die gewählte demokratische Regierung von Spanien, und da haben sich Schweizer im Kampf gegen das Franco-Regime angeschlossen, und die Schweizer sind
eher linke Schweiz, so muss man sagen.
Genau, also es ist, die sind aus antifaschistischen Gruppierungen gekommen. Der Krieg ist dann bekanntlich verloren gegangen, also beziehungsweise der Franco hat sich können festsetzen an der Macht. Aber jedenfalls, die Schweizer, die sind, nachdem sie in die Schweiz zurückgekehrt sind, sofern sie den Krieg überlebt haben, sind die strafrechtlich verfolgt worden. Und es ist 2008, glaube ich, das der Fall gewesen, ein SP-Politiker gewesen, der SP-Ständerat oder damals noch Nationalrat Paul Rechsteiner, der mit einem Vorstoss dafür gesorgt hat, dass man die Schweizer rehabilitiert, die dort mal strafrechtlich verfolgt worden sind. Und die Argumentation war, die haben für Freiheit und für Demokratie gekämpft. Sie sind auf der richtigen Seite vor Geschichte gestanden. Und es hat dort sogar ein Wortduell gegeben zwischen dem Joe Lang, also dem linksalternativen Zuger Nationalrat, und Alfred Heer von SVP Zürich. Der Heer hat der Joe Lang gefragt, also wären denn Sie selber 1936 mit dem Gewehr nach Spanien an die Front gegangen und hätten dort für Demokratie gekämpft? Und der Joe Lang, immerhin auch Mitglied von GSOA, hat gesagt, ja, wenn er den Mut gehabt, dann hätte er das gemacht. Und mit uns ein Stück weit erleben wir jetzt so eine Wiederauflage von dieser Diskussion. Also unter welchen Umständen ist es für die Linke legitim, dass man Waffengewalt, um sich gegen eine diktatorisches oder faschistisches Regime verteidigen.
Was für die SP ja unbestritten war, ist die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen. Das ist dann eher eine einfache Frage. Jawohl, man ist sehr solidarisch. Man ist auch für humanitäre Hilfe. Minenräumung haben sie ja diese Woche propagiert, dass die Schweiz sehr viel Geld in die Hand nehmen soll, um ein Minenräumprogramm mit der Ukraine aufzubauen. Jetzt, was ja interessant ist, wir haben sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz, sind inzwischen irgendwie 75-80'000, und seit Anfang Jahr ist jetzt die neue SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider für das Dossier zuständig. Vorher war es ja Karin Keller-Sutter gewesen. Was heisst das für die SP in diesem Wahljahr, oder? Das Flüchtlingsdossier ist wichtig im Kontext vom Ukraine-Krieg, und die SP-Bundesrätin ist dort jetzt zuständig. Was heisst das für die Partei? Ist das vielleicht sogar ein Vorteil in den Wahlen oder ist es ein Nachteil?
Ich glaube, es ist für die SP weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Ich glaube, die Bedeutung von Bundesräte als Wahllokomotive oder Wahlbremse wird tendenziell überschätzt. Man hat das bei Doris Lüthardt gesehen, die jahrelang jede Beliebtheitsumfrage angeführt hat und trotzdem hat die CVP in der gleichen Zeit fast jede Wahl verloren. Man muss auch sagen, also eben die ukrainischen Flüchtlinge, meine, so grossen Flüchtlingsbewegungen schaut man immer mit einem unguten Gefühl natürlich zu, aber es löst jetzt im Fall von Ukraine längst nicht die Ängste und die Abwehr aus, wie jetzt das bei den Flüchtlingen aus dem arabisch-nordafrikanischen Raum der Fall war 2015. Ich glaube, es hat für die SP nicht so einen grossen Einfluss. Ich glaube, wenn schon, dann wird die SVP profitieren. Also, sie müssen sich jetzt natürlich nicht zurückhalten. Sie können aus vollen Rohr schiessen auf
das Justizdepartement. Eben, Albert Rösti hätte ja nicht wollen Asylminister werden.
Genau, oder? Aus, glaube ich, gut nachvollziehbaren Gründen. Also, das wäre schwierig geworden für die SVP und nicht so. Können sie und werden sie voraussichtlich wirklich das dicke Kaliber auffahren. Und das hilft natürlich bei der Mobilisierung von eigener Basis.
Die drittgrösste Partei, wir gehen da natürlich strikt nach Parteistärke vor. Wir gehen da nicht willkürlich die Parteien einordnen in einer Rangfolge. Die FDP Nummer 3, noch, wo ja will Nummer 2 werden in den Wahlen, Klammer geschlossen. Nummer 3, FDP, was hat, ist eigentlich Ihre Rolle in diesem Krieg, Jacqueline?
Ich habe am Anfang gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass gewisse Parteien durch den Krieg ein Profil gewonnen haben und andere verloren. Und die FDP gehört da eindeutig für mich in die erste Kategorie, zu denen, die ein Profil gewonnen haben. Und das hat sicher viel mit der Person vom Parteipräsident, vom Thierry Burkhardt, zu tun. Du, Markus, hast das ja zusammen mit dem Christian Zürcher in einem Artikel mal schön nachgezeichnet, dass seit dem Ende vom Kalten Krieg eigentlich die Sicherheitspolitik keine grosse Rolle mehr gespielt hat im Freisinn. Dass es ein paar sogenannte stramme Krieger gewesen sind, so ein paar Oberste in der Partei, die sich noch um das gekümmert haben. Und dann später war es mehr eine Strafaufgabe gewesen, wenn man in die Sicherheitspolitische Kommission gekommen ist, als neu gewähltes FDP-Mitglied. Und der Thierry Burkhardt war lange einer gewesen, eben, der ein bisschen Sicherheitspolitik gemacht hat und aber nicht so viel Beachtung gefunden hat dafür. Dann ist er gewählt worden als Parteichef, hat dort gesagt, Sicherheitspolitik sagt eine von seinen Prioritäten und ist für das auch so ein bisschen belächelt worden, glaube auch innerhalb von der eigenen Partei. Und dann ist der 24. Februar gekommen und da damit irgendwie die Stunde vom Thierry Burkhardt. Er hat nicht lange gezögert und hat dann wirklich eins nach dem anderen Forderungen rausgehauen. Also angefangen bei einer Aufstockung vom Militärbudget, da haben wir schon drüber geredet, Unterzeichnung vom Kaufvertrag für die F-35 und so weiter. Es ist da wirklich Schlag auf Schlag gegangen und er hat sich da damit wirklich können profilieren, gerade auch in einem Interview bei uns in der Zeit, wo viel Beachtung gefunden hat, wo er wirklich im markigen Wort das Konzept von der bewaffneten Neutralität verteidigt hat. Und also ich erinnere mich gerade nicht an ein Interview, an ein Vergleichbares mit seiner Vorgängerin, wo ähnlich markige Worte gefunden hat und eine ähnliche Ausstrahlung hatte. Kann aber auch an meinem Gedächtnis liegen.
Zur FDP muss man vielleicht noch sagen, ich denke, es war immer die Partei gewesen, die am wenigsten Berührungsängste gegenüber der NATO hat. Also für die SVP ist das Teufelszeug die NATO, oder? Aus neutralitätspolitischen Gründen. Die SP, die Linke, da haben wir schon drüber geredet, oder? Da gibt's den pazifistischen armeekritischen Flügel. Und bei der FDP, da, das kann man eigentlich noch relativ weit zurückverfolgen. Also schon in den 90er und frühen Nullerjahren hat es da die Gruppe um den damaligen FDP-Ständerat Otto Schoch gegeben, der mehr oder weniger offen für einen Schweizer NATO-Beitritt plädiert hat. Und ich glaube, so gesehen ist jetzt die Konstellation relativ günstig gewesen für die FDP oder ist immer noch günstig. Thierry Burkhardt hat jetzt da auch auf breite Rückendeckung innerhalb von seiner eigenen Partei zählen können bei seiner militär-sicherheitspolitische Offensive. Und so gesehen, ja, es war eine Gelegenheit zur Profilierung und die hat die FDP jetzt auch effektiv genutzt.
Das ist interessant, Thierry Burkhardt ist im Oktober 2021 Parteipräsident geworden, etwa knapp 5 Monate vor Kriegsausbruch. Eben vorher hat er das Sicherheitsdossier bearbeitet. Es ist hier, wie du schön gesagt hast, Jacqueline, ein bisschen ein Exotendossier gewesen. wenn wir mal schnell die Wenn-Dann-Frage diskutieren, wenn Petra Gössi bei Kriegsausbruch noch Parteipräsidentin gewesen wäre, was hätte ich das in der Debatte verändert in der Schweiz? Was kann so eine einzelne Figur im Parteipräsidium für einen Einfluss nehmen?
Ich denke, Petra Gössi hätte sich inhaltlich wahrscheinlich nicht sehr viel anders positioniert als der Thierry Burkhardt. Welchen Weg wäre sie weniger offensiv gewesen? Also, sie hätte vermutlich nicht mit der gleichen Intensität jetzt da auf einen Kurswechsel drängt. Und das ist jetzt vielleicht die schöne, elegante Überleitung zu einer anderen Figur, zum Gerhard Pfister, der ja auch einen sehr ähnlichen Kurs verfolgt. Und vielleicht hätte man dann der Pfister noch als die prägende, lautstarke Stimme wahrgenommen in dieser Debatte.
Vielleicht schnell zur Ergänzung. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wie viel in Bewegung geraten ist in diesen ersten Stunden nach Kriegsbeginn. Und dass man vielleicht am Vorabend vom Krieg wirklich nicht hätte können darauf wetten können, wie sich die einzelnen Parteien genau positionieren, dass das schon stark eben auch von einzelnen Figuren abgehangen ist. Und mir ist noch in Erinnerung, dass Thierry Burkhardt tätig nur zwei Tage vorher sich skeptisch geäussert hat, was eine Übernahme von EU-Sanktionen betrifft. Und dann nach dem Kriegsausbruch am Morgen früh haben wir ihm das erste Mal angerufen und gefragt, ja, wie haben wir das jetzt gesehen, ob er das jetzt, ob er seine Meinung revidiert hat. Und dann hat es wirklich geheißen, Moment, ich muss das irgendwie einmal in der Fraktion besprechen. Und dann war ein paar Stunden Funkstille gewesen. Und dann ist dann irgendwie, hat er zurückgerufen und ist gleichzeitig, glaube ich, ein Kommuniqué raus, was geheißen hat, mal, die Schweiz muss jetzt in dieser speziellen Situation die Sanktionen von ihren wichtigsten Handelspartnern mittragen. Was ich einfach damit will sagen, es sind dort wirklich in kurzer Zeit extrem wichtige Weichen gestellt worden, die dann wahrscheinlich für den Weiterverlauf vom Krieg, respektive innenpolitisch für die Positionierung von der Parteien extrem entscheidend gewesen sind. Und es könnte natürlich schon sein, dass Petra Gössi dort irgendwie zögerlicher oder anders reagiert hat. Also ich glaube, dort ist ganz viel passiert am Anfang.
Fabian, du hast vorhin Stichwort gegeben, Gerhard Pfister, beziehungsweise seine Partei, Mitte. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden um ihn, fällt mir auf. Aber in den ersten Monaten, er war auf allen Kanälen und man hat von ihm schon sehr bemerkenswerte Töne gehört, oder? Das bist du einverstanden, Fabian, oder?
Absolut. Also, er gehört zu den frühesten und vehementesten Unterstützern der Ukraine da innerhalb der Schweiz. Er hat auch sehr früh dafür plädiert, dass die Schweiz sich jetzt da nicht hinter irgendwelchen neutralitätspolitischen Argumentationen verschanzt und sich da vornehm zurückhaltet in Hilfsmassnahmen und bei der Unterstützung der Sanktionen gegen Russland. Ja, es ist beim Gerhard Pfister noch lustig, er hat immer so Phasen, wo er wahnsinnig präsent ist und sich in einer sehr hohen Kadenz äußert und dann gibt es wieder so Wellentäler, wo er relativ ruhig ist. Das ist noch interessant, wenn er als Person, als Politiker funktioniert. Ja, er sieht sich jetzt natürlich von den anderen, von der rechten Seite mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er sich jetzt selber widerspricht, weil eben kurz vorher hat die Mitte-Partei noch mitgeholfen dabei, das Kriegsmaterialgesetz zu verschärfen. Also,
was ja jetzt eines der Probleme ist in dieser ganzen Frage, genau, von der Re-Export von diesen Waffen. Jawohl,
genau, also es war dort explizit die Meinung gewesen, dass man nicht mehr in Länder exportiert, wo in irgendeiner Form in Konflikt verwickelt sind. Also sie hat sich natürlich sehr mal vor allem auf Saudi-Arabien bezogen. Aber ja, das wird jetzt für den Pfister und die, die das gleiche Anliegen haben wie er, ein bisschen zum Problem jetzt in dieser aktuellen Diskussion.
Der Gerhard Pfister, du hast schon angesprochen, fährt ja da teilweise recht einen ähnlichen Kurs wie Thierry Burkhardt. Interessant finde ich aber, dass wie so ein bisschen die Motive andere sind oder so der Hintergrund. Also bei der FDP, wir haben schon gesagt, eben geht es um den Rüstungsaspekt, um die Sicherheitspolitik von Thierry Burkhardt. Und im Fall von der Mitte ist es viel stärker eine Wertedebatte. Der Gerhard Pfister hat ja schon bei seinem Amtsantritt als Parteipräsident versucht, so eine Wertedebatte in der Schweiz zu lancieren. Er war dort nicht so erfolgreich damit gewesen, auch in der eigenen Partei nicht. Und jetzt ist das ganz anders. Er kann sich jetzt als Präsident von einer Partei inszenieren, wo sich so ein bisschen der Verteidigung von der abendländisch-europäischen Wert verschrieben hat. Er kann sich auch als Alternative zu der SVP in diesem Bereich, so im wertkonservativen Bereich, positionieren. Und das ist entscheidend, er hat ja laut Umfragen wirklich noch einen guten Teil von der Öffentlichkeit hinter sich in dieser Position, oder? Da gibt viel, oder einen grossen Teil von der Bevölkerung, der da auch der Meinung ist, man müsste der Ukraine helfen. Und die Sonntagszeitung hat im letzten Sommer in diesem Zusammenhang mal getitelt, wie Gerhard Pfister in der Krise seine Mitte fand. Also er hat da wirklich ja, sich auch sehr können profilieren. Er ist auch ein studierter Philosoph. Er ist sehr gut drin, in grossen Interviews so Gedanken zu philosophieren zum Zustand von der Schweiz. Und jetzt ist halt wirklich eine Zeit, wo er das kann machen, sehr viel Aufmerksamkeit hat. Und dann twittert er so Sachen wie, das hat er relativ am Anfang twittert, die Schweiz hat ein vitales Interesse, dass die Ukraine nicht fällt. In Kiew werden auch wir verteidigt. Und da hat er Sympathie von vielen Leuten hinter sich und kann seine Partei so auch entsprechend in ein gutes Licht rücken.
Er hat natürlich auch ein Problem. Eben, wir haben es vorher schon gesagt, es wird ihm auch Inkonsequenz vorgeworfen wegen dem Kurswechsel beim Kriegsmaterialgesetz. Und vor allem ist der Gerhard Pfister ja auch Zucker. Und es gibt ja keinen Kanton, wo es mehr russische Firmen, auch problematische Firmen und russische Oligarchen gibt als in Zug. Das wird ihm ja von einem anderen Zucker, von Joe Lang, in etwa 27 Tweets pro Tag vorgeworfen. Und uns Medien wird von Joe Lang immer vorgeworfen, dass wir nicht jeden Tag etwa 3 Artikel über das schreiben. Wir haben das ja auch schon in persönlichen Briefen mehrfach, ist uns das mitteilt worden, einmal mir und dir, Fabian, glaube auch. Gleich die Problematik, so dass wir ist jetzt im Krieg für die Ukraine gegen die Russen, aber hat die Russen vorher mit offenen Armen in Empfang genommen. Fabian, so das Spannungsfeld löst ja auch einen Pfister nicht ganz auf. Und ist es wirklich so, dass wir Medien über das vielleicht zu wenig geschrieben haben, gerade auch bei den bürgerlichen Parteien, die vielleicht auch Widersprüchlichkeit, wo nicht nur bei der Mitte dann der Fall wäre, sondern wahrscheinlich auch bei der FDP und bei der, ja, namentlich auch bei der FDP.
Ja, ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen kurz und allgemein beantworten, deine Frage. Ich würde sagen, in dem ganzen Bereich, in dem ganzen Komplex Rohstoffhandel, da gibt es noch vieles herauszufinden, noch vieles zu recherchieren für die Medien. Also da ist man sicher noch nicht an einem abschliessenden Punkt.
Kurz noch zum Schluss zu kommen, 2 kurze Fragen zu den beiden Nicht-Regierungsparteien. Jetzt haben wir die Regierungsparteien durch, die Grünen. Sind die in der gleichen Situation wie die SP oder gibt es Unterschiede?
Also im Moment gibt es ganz offensichtliche Unterschiede, weil die Grünen fahren einen konsequent pazifistischen Kurs. Also sie lehnen wirklich jede Art von Waffenhilfe für die Ukraine ab, mit sehr grosser Mehrheit. Sie unterscheiden sich damit nicht nur von der SP, sondern auch von den deutschen Grünen. Dort ist es ja interessanterweise gerade umgekehrt. Dort hat man eher in der SPD so eine zögerliche Haltung, wohingegen die Grünen und insbesondere auch ihre Basis ganz klar und unmissverständlich dafür sind, dass man die Ukrainer auch militärisch sehr stark unterstützt. Also wenn man so will, nützen die Grünen jetzt die Situation natürlich auch zu einer gewissen Eigenprofilierung und grenzen sich jetzt da auch ab von den Sozialdemokraten.
Das hat ja übrigens auch der Thierry Burkhardt, der FDP-Chef, gewürdigt in dem Interview, das ich vorher angesprochen habe. Jetzt sagt er so ein bisschen sinngemäss, ja, die Grünen sind eigentlich die Einzigen, die seit dem Anfang, seit dem Kriegsausbruch konsistent geblieben sind, halt aus seiner Sicht quasi die falsche Richtung. Aber sie sind keinen Millimeter abgewichen von ihrer Position aus dem Anfang.
Also gut, die FDP sei natürlich wahrscheinlich noch konsistenter gewesen in der Sicht von Thierry Burkhardt.
Ja.
Selbstverständlich. Woher kommen denn die Unterschiede? Also das, was du vorhin gesagt hast, Fabian, der Unterschied zu den deutschen Grünen, der ist ja schon sehr, sehr interessant. Der Habeck, oder deutsche Vizekanzler, Grüne, hat das ja sogar am WEF, an einer Pressekonferenz vor der Schweizer Presse, gesagt, ja, sie als Grüne in Deutschland haben da einen Weg müssen gehen und haben gemerkt, dass mit dem Pazifismus ist dann in so einer Kriegssituation nicht immer ganz so trivial, wie es vielleicht aus der Oppositionssicht für die Grünen noch war. Und in der Schweiz passiert das offensichtlich nicht, oder? Was ist eure Erklärung für das?
Also erstens einmal kann man natürlich so die Parteienlandschaft von der Schweiz nicht eins zu eins auf die Parteienlandschaft in Deutschland übertragen. glaube, man kann durchaus sagen, die Grünen in Deutschland, das ist ein bisschen eine andere Partei, oder? Die sind eingemitteter, sie stehen jetzt in der Regierungsverantwortung, das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zu den Schweizer Grünen. Und ihr entschuldigt, wenn ich jetzt schon wieder ein bisschen mit einem Ausflug in die Niedrigen vor Historie komme, aber es gibt die Diskussionen bei den deutschen Grünen ja auch nicht zum ersten Mal. Also, wo es um den Jugoslawienkrieg gegangen ist, um militärische Massnahmen gegen das Regime von Milosevic. Dort war in Deutschland eine rot-grüne Regierung gewesen, mit dem Joschka Fischer als Außenminister. Und der Fischer hat sich dort eingesetzt für das militärische Vorgehen von NATO gegen Serbien und hat dafür an einem grünen Parteitag einen Farbbeutel an den Kopf gekriegt. Oder? Also,
ein grüner Farbbeutel wahrscheinlich. Oder?
Es war, glaube ich, rote Farbe gewesen, aber jedenfalls eben, die deutschen Grünen haben da sehr einen langen Weg hinter sich und es ist, glaube ich, schon ein riesiger Unterschied, ob man in der Regierung vertreten ist oder ob man wie die Schweizer Grünen jetzt halt noch voll in der Oppositionsfunktion ist.
GLP ist ja eigentlich so die Partei, die die Wahlen gewinnt in der Schweiz, aber in der, rund um diese Fragen, rund um den Krieg, da in diesen politischen Dossier hört man von ihr eher weniger. Bist du einverstanden, Jacqueline, mit dieser Beobachtung?
Ja, ich nehme das auch so wahr. Und eigentlich ist das aber noch erstaunlich, weil ich komme jetzt schon wieder mit Umfragen, aber wenn man die Umfragen anschaut, dann sieht man dort eigentlich, dass GLP-Wählerinnen und Wähler fast die klarste Meinung haben, wenn es darum geht, wie der Krieg zu werten ist. Also ich spreche eine Sotomo-Umfrage an vom vergangenen Wochenende. Dort sind GLP-Wähler am häufigsten eigentlich der Meinung gewesen, dass es nicht nur ein Krieg zwischen zwei Ländern, sondern eben auch ein Kampf quasi zwischen einer Demokratie und einer Autokratie, also was um die zwei Modelle geht, oder auch in der Frage von der Waffenexport, die wir vorher angesprochen haben, dort ist die GLP-Wählerschaft eigentlich am klarsten dafür, dass die Waffen aus Schweizer Produktion von anderen Ländern an die Ukraine weitergegeben werden dürfen.
Ich glaube, die Grünliberalen nimmt man dann wahr, wenn sie eine Marktlücke besetzen können. Also das heisst, wenn sie über Themen reden können, wo die anderen ungern darüber reden. Also das klassische Beispiel für mich ist Europapolitik, das Rahmenabkommen, wo für fast alle anderen Parteien aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen ein unangenehmes Thema ist, wo man eher so ein bisschen einen Bogen drumherum macht. Und da haben sie ihre Gelegenheit gesehen, sind voll rein und haben gesagt, mal, wir brauchen das Rahmenabkommen, wir unterstützen das voll und ganz. Und jetzt so in dem Fall, oder, von der Politik im Zusammenhang mit der Ukraine, ist es halt so, da sind die grossen, starken Parteien so präsent mit ihren Ideen, dass es wie irrelevant ist, was die GLP eigentlich denkt. Also es klingt ein bisschen gemein, aber wieso sollte sich jemand für die Meinung vom Herrn Grossen von GLP interessieren, wenn man so klare Positionsbezüge hat, wie einem Thierry Burkhardt, wie einem Gerhard Pfister. Also ich glaube, da sind sie halt leider ein bisschen aufgrund von ihrer Kleinheit mit Irrelevanz gestraft.
Das vorläufige Fazit irrelevant bei der GLP. Letzte Frage. Wir haben Wahlen in 8 Monaten, ziemlich genau, sind Wahlen. Welche von diesen Parteien können aus dem ganzen Komplex Ukraine und seinen Folgen profitieren in der Wahl und welche werden eher verlieren? Was ist so ein bisschen euer Gefühl? Hat der Krieg Auswirkungen auf die Schweizer Wahlen?
Also, wir haben ja jetzt gerade Zürcher Wahlen gehabt, Zürcher Kantonsrats- und Regierungsratswahlen, die ja so ein bisschen als Testlauf gelten für die nationalen Wahlen im Herbst. Da hat man gesehen, es sind relativ geringe Verschiebungen. Es sieht im Moment nicht danach aus, als würde der Krieg jetzt zu irgendwelchen tektonischen Plattenverschiebungen innerhalb von der Schweizer Parteienlandschaft führen. Aus meiner Sicht gibt es eine grosse Unbekannte und das ist das Thema Strom. Also wir sind jetzt bekanntlich einigermaßen gut durch den Winter gekommen, aber es sagen ja alle Experten, im nächsten Winter könnte es kritischer werden, wenn bis dann der Konflikt nicht irgendwie gelöst worden ist. Und wenn es effektiv so sein sollte, dass die Lage im nächsten Winter ernster ist, also dass wir im Herbst vor der Situation stehen, dass wir müssen mit, was weiß ich, Blackouts oder längeren Stromausfällen rechnen, dann glaube ich, dann hat das einen Impact auf die Wahlen und zwar tendenziell zugunsten von der Bürgerlichen, von der Rechten, die da voll auf Ausbau, Kosten, was es wollen, setzen und sagen, Energieversorgung hat oberste Priorität, wohingegen die Linken da ja immer so ein bisschen im Dilemma sind mit Klimaschutzfragen. Also ich glaube, das ist die grosse Frage, was laufen wir beim Thema Energie zu. Ansonsten, wenn sich jetzt da nichts abzeichnet, dann denke ich, werden die Auswirkungen eher gering sein.
Jacqueline?
Ja, ich stimme Fabian zu. Ganz grundsätzlich gehen Politologinnen und Politologen ja schon davon aus, dass wenn jetzt Sicherheits- und Migrationsthemen wichtiger werden, dass das eher auch den bürgerlichen Parteien hilft. Aber ich glaube, es ist ja wie immer mit so Prognosen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wir wissen nicht, was der Sommer noch alles passiert. Eben das Klimathema ist sicher nicht mehr so präsent, gerade medial, wie es schon war, aber je nachdem, wie heisst der Sommer wird, wie früher, dass wir jetzt das erste Mal 20 Grad haben und so weiter, kann das schon einmal etwas machen mit einem Teil der Wählerschaft und ich wäre darum jetzt da noch ein bisschen vorsichtig mit Prognosen.
Trotzdem Krieg nützt eher den Rechten als ein mögliches Fazit. Danke vielmals Jacqueline Büchi in Zürich. Danke vielmals an die knarzigste Stimme seit Gabi Huber in Bern. Nochmal ein Gruß auf die Skipiste im Wallis und das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder die bewährte Philipp Loser. Danke vielmals. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.